Kunstradio. Radiokunst. Ö1 in 5.1 Surround.
Wir beginnen das Kunstradiojahr mit einer therapeutischen Sitzung, gestaltet von Susanne Schuder und Peter Szeli. Ich, True of False, und meine Therapie. Guten Abend wünscht Ihnen Anna Socek.
Selbstbedürfnis befriedigen.
Unbewusst. Vergangenheit.
Empathisch.
Psychosomatisch.
Manipulation.
Trauma.
Störung.
Susanne Schuder hat Interviews mit Psychotherapeuten und Psychoanalytikerinnen geführt. Zitate aus diesen Gesprächen, in denen es um Zeit, Raum, Geld und Selbstdarstellung ging, kollagiert sie zu einem Essay de Psychoforce, wie sie das nennt. Sie arbeitet dabei auch mit Fragmenten aus inneren Monologen, privaten Gesprächen und Talkshows. Die Texte, gesprochen von der Künstlerin, werden durch Kompositionen des Musikers und Soundkünstlers Peter Szeli untermalt, konterkariert und abstrahiert. Es entstehen verschiedene assoziative Bezüge zu Gesprächssituationen, die nahelegen, dass unsere Gesellschaft von Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse durchdrungen ist. Gute Unterhaltung mit Ich, True or False und meine Therapie. Susanne Schuder, Text, Konzept, Stimme, Peter Szeli, Komposition, Sound.
Wiederholung.
Wiederholung.
Übertragung.
Authentisch.
Depressiv. Manisch.
Depressiv.
Leidensdruck.
Manisch.
Verdrängung.
Leidensdruck.
Vergangenheitsbewältigung.
Übertragung.
Vergangenheitsbewältigung. Psychosomatisch.
Depressiv.
Psychosomatisch. Paranoid.
Manisch.
Traum.
Paranoid.
Störung.
Trauma.
Reflektiert.
Vergangenheitsbewältigung.
Innere Integration, Entfremdung,
Paranoid. Innere Integration,
Trauma,
Störung,
Entfremdung, reflektiert,
Übertragung,
innere
Manipulation.
Integration,
unbewusst.
Depressiv,
Entfremdung,
manisch, Leidensdruck,
Bedürfnis,
Verdrängung,
unbewusst,
Vergangenheitsbewältigung,
empathisch,
psychosomatisch,
Wiederholung,
Manipulation,
Trauma,
Störung. Reflektiert, innere Integration, Entfremdung,
selbst,
unbewusst,
leidend,
empathisch,
manipulierend,
Unmacht,
Überforderung,
Vergangenheit,
Überforderung,
Neurose,
Kontinuität,
Manisch,
Überforderung,
Unsicherheit,
Alarm,
Manisch,
Fixierung,
Objektivierung,
Affektivierung,
Affektabwehr,
Entfremdung,
Wiederholung,
empathisch,
Übertragung,
innere
Manipulation, depressiv,
Unmacht,
Leidensdruck,
Bedürfnis,
Verdrängung,
Vergangenheit,
psychosomatisch,
paranoid,
Trauma,
Störung.
Reflektiert, innere
Integration,
Entfremdung,
selbst,
Unsicherheit,
Kontinuität,
empathisch,
Überforderung,
Unmacht,
Überforderung,
Unsicherheit,
Unsicherheit,
neurotisch,
neurotisch,
manisch,
zwanghaft,
Ersatz,
Überforderung,
Unfähigkeit,
neurotisch.
Manisch,
Ersatzbefriedigung,
Fixierung,
Missbrauch,
Objektivierung,
Affektabwehr,
S.
Bitte nicht mehr anrufen, das ist eine Wiederholung. 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 Bitte nicht mehr anrufen. Das ist eine Wiederholung. bitte nicht mehr anrufen, dann ist eine Wiederholung. Bitte nicht mehr anrufen, das ist eine Wiederholung. Bitte nicht mehr anrufen, das ist eine Wiederholung. Bitte nicht mehr anrufen, das ist eine Wiederholung.
Hast du die Merksätze? Jetzt geht gleich das Tonband an. Danke. Ich lege mir das dahin, dann kann ich es gut ablesen. Wiederholung ist ein Grundbaustein des Lebens. Ein und aus und ein und aus und ein und aus und ein und aus und ein und die Atmung wird so bleiben, künstlich oder spontan. Was lebt, das atmet und wiederholt. Wiederholung ist ein Vorgang der Sicherheit. Man kennt sich aus mit Wiederholungen. Routinen, Gewohnheiten, Traditionen, Dinge, die nun mal so sind, wie sie sind. Wiederholung ist ein Vorgang der Sicherheit. Sie erfordert keine Orientierung, keine bewusste Reaktion oder Aktion. Ich kann die Wiederholung variieren. Das kann entweder evolutionär oder täuschend sein. Die Wiederholung ist ein Vorgang der Sicherheit. Selbst wenn ich Unangenehmes, Negatives, Lebensfeindliches, Verletzendes und Vernichtendes wiederhole, gibt es Sicherheit. Die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Die Wiederholung kann einen Druck aufbauen, dem ich mich nicht mehr gewachsen fühle. Ich will das nicht mehr wiederholen. Ich will endlich frei atmen können. Das alles niederreißen und raus, neu, jetzt. Was nicht verarbeitet wird, wird an der Oberfläche wiederholt und wird in der Vererbung und Weitergabe zur kulturellen Leistung. Depression und Lamoyance als österreichisches Kulturgut, dazwischen ein paar Texte, die den Selbsthass benennen, Blut, Sperma, Ärsche und rohe Eier, als archaisches Extrem, was aber leider wieder nur zu einer anderen Form der Verdrängungsarbeit wurde. Wiederholung ist ein Vorgang der Sicherheit. Sie erfordert keine Orientierung, keine bewusste Reaktion oder Aktion. Ich kann die Wiederholung variieren. Das kann entweder evolutionär oder täuschend sein. Ich hatte gestern tatsächlich einen Gackertraum. Ich hab's rausgekackt und nachher angegriffen. Es war weich, nicht unangenehm warm und roch nicht. Um ehrlich zu sein, es hatte etwas Kuscheliges an sich. Als ich aufwachte und mir der Traum dann einfiel, dachte ich, sowas träumt man doch nicht. Sowas träumt man doch nicht heutzutage in der zivilisierten Welt. Sowas träume ich doch nicht. Vor Jahren habe ich Sigmund Freuds Träume und Traumdeutung gelesen. Ein kleiner, überschaubarer Band und die Gackerträume. Wieso sagst du eigentlich immer Gacker? Wäre eine gute Frage. Wäre dir Ausscheidungstraum lieber? Siehst du, Sprache spricht. Tut sie. In diesem Sinne, als ich die Traumdeutung von Freud gelesen habe und diese Ausscheidungsträume da drin, der Mann hat Kilometer hoch geschissen in seinem Traum. Der hat sich in den Himmel und in die Wolken gekackt. Und dann ist er aufgewacht und hockte über seiner Frau. Ich dachte mir damals, naja, früher, da waren die Leute noch anders und hatten eben Kotträume. War alles ein bisschen näher am Organischen. Gibt's nicht mehr heute sowas. Und jetzt eben ich, ein differenzierter, reflektierter Mensch, habe mit 40 echt... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du siehst aus wie 38. Danke, ich bin 40. Ich bin über 40. Nein, super. Ja, ich bin über 40. Es ist 2013 und ich hatte meinen ersten Gackertraum.
Okay. Bitte nicht mehr anrufen, das ist eine Wiederholung. 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 Bitte nicht mehr anrufen, das ist eine Wiederholung.
Also wir zahlen euch einmal die Produktionskosten und das ist in Zeiten wie diesen eigentlich schon sehr großzügig. Ich weiß, ihr seid alle schon ein bisschen älter, ihr könnt euch noch an die 90er bewusst erinnern und da war das alles ein bisschen anders. Egal, jetzt hängt es an euch, an der Qualität eures Produkts. Ihr müsst euch eben gegenüber den anderen durchsetzen und ein bisschen mehr Sport wäre sicher nicht schlecht, so fürs Image. Wenn euer Produkt gut ist und ihr in der Präsentation keine groben Fehler macht, dann wiederholen wir das. Mir ist es nur recht, wenn ich ein Teil rauf und runter spielen kann. Je öfter, umso besser und euch bringt das ja dann auch noch ein bisschen was ein. Also insofern, für die Verwertungsgesellschaften ist Wiederholung immer noch gut. Und die Leute haben es auch gern. Je öfter du es wiederholst, desto besser können sie mitsingen. Also ich wiederhole. Wiederholung ist ein biologischer Vorgang, außerdem eine Kulturleistung. Wiederholung ist etwas Verwertbares und subjektiv betrachtet ist Wiederholung entweder beruhigend oder das totale Elend im Dienste der Verdrängung. Ja? Ja, so in etwa. Und es geht natürlich auch um Trauma und Zwang. Und das heißt jetzt, man muss alles aufarbeiten. Aber wieso ist die Aufarbeitung keine Wiederholung? Ich weiß nicht, ob man alles aufarbeiten muss. Da gehen die Meinungen auseinander. Es kommt wohl auch auf den Leidensdruck an. Ist Leidensdruck nicht so eines dieser modernen Befindlichkeitswörter, so wie Lebensqualität, Mitarbeiterzufriedenheit, Biorhythmus und vorzeitiger Samenerguss?
Cut.
Also ich wiederhole. Wiederholung ist ein biologischer Vorgang. Außerdem eine Kulturleistung. Wiederholung ist etwas Verwertbares und subjektiv betrachtet ist Wiederholung entweder beruhigend oder das totale Elend im Dienste der Verdrängung. Ja? Ja, so in etwa. Und es geht natürlich auch um Trauma und Zwang. Und das heißt jetzt, man muss alles aufarbeiten, aber wieso ist die Aufarbeitung keine Wiederholung? Ich denke, das eine oder andere kann man schon mal verdrängen, ist vielleicht auch eine Frage des pharmazeutischen Angebots. Das ist jetzt aber auch zynisch. Cut! Also ich wiederhole. Wiederholung ist ein biologischer Vorgang, außerdem eine Kulturleistung. Wiederholung ist etwas Verwertbares und subjektiv betrachtet ist Wiederholung entweder beruhigend oder das totale Elend im Dienste der Verdrängung, ja? Ja, so in etwa. Und es geht natürlich auch um Trauma und Zwang. Und das heißt jetzt, man muss alles aufarbeiten, aber wieso ist die Aufarbeitung keine Wiederholung? Natürlich ist Aufarbeitung eine Form der Wiederholung, aber unter der Prämisse der Veränderung. andere Perspektiven einnehmen zu können, eine neue Selbstwahrnehmung und eine Lösung für die belastenden Gefühle zu finden. Aber eigentlich ist Aufarbeitung eine Angelegenheit des Kollektivs. Schließlich traumatisiert sich niemand selbst. Therapeuten können da es gegenüber sehr hilfreich sein. Wenn es aber in der realen Welt keine Resonanz dafür gibt, hilft die Aufarbeitung nur bedingt. Lassen Sie mich raten, es kommt zur Wiederholung. Genau, in Variation, aber ohne jede Evolution. Aber Therapie macht man ja, weil man selber Probleme hat und nicht die anderen haben das Problem. Stimmt, und es gibt auch wirklich anstrengende Leute. Sie sagen es. Da denkt man sich, bitte, was ist denn jetzt? Wieder entspann dich, reiß dich zusammen, jammer nicht so viel, move on, was auch immer. Oder eben mach halt Therapie. Genau, mach halt Therapie, zahlt ja eh die Krankenkasse. Wenn es die Krankenkasse zahlt, ist es ja eigentlich fast ein kollektiver Akt. Zumindest ist ein Bewusstsein dafür da. Ja, genau, Bewusstsein. Ich denke mir halt, wir sind da, wo wir sind. Wir sind Pseudo-Individualisten, etwas orientierungslos auf der Suche nach der inneren Führung, fühlen uns ausgeliefert und autonom zugleich. Das hört sich nicht gut an. Ne? Ich habe ein paar Interviews gemacht mit verschiedenen Therapeutinnen, einem Psychiater und einer Analytikerin. Ich habe mich mit den Fragen eher an der Oberfläche bewegt. Es ging im Wesentlichen um vier Dinge: Geld, Raum, Zeit und die Selbstdarstellung im Internet. Und wieso haben die sich überhaupt interviewen lassen? Was haben die davon? Ich denke, das ist so eine Mischung aus Sendungsbewusstsein, Narzissmus, Neugier und auch Freigebigkeit. Analytikerin. Okay, ich gehe dann auf Aufnahme. 001.06.7. Sagen Sie Klientinnen oder Patientinnen? Das ist verschieden, das wechselt ab. Okay. 002.19.5. Wie lange bleiben die Leute bei Ihnen? Also entweder sie gehen gleich wieder, weil es irgendwie nicht passt oder nicht geht. Und dann, wenn sie aber bleiben, selten unter einem Jahr. Bis zu 10 Jahre, offen nach oben hin, sozusagen. 00249.9. Ich bin schlecht vorbereitet. Sie sind Analytikerin? Ich bin Psychoanalytikerin. Sehr gut, das finde ich ja toll, dass Sie das Interview mit mir machen.
Lacht.
Warum? Machen das Analytiker nicht? Ich habe von einer die Antwort bekommen, dass sie das aufgrund der Abstinenz nicht machen kann. Ja, das, also ich meine, das sind klassische Analytiker. Die sind da viel strenger als ich. Ich bin zwar auch Analytikerin und wenn sie mir sagen, die Stimme wird verändert, man kann maximal den Raum erkennen, aber sonst nichts, dann sehe ich da kein Problem mit der Abstinenz. 00431.3. Wie geht die Abstinenz mit der Gegenübertragung zusammen? Naja, ursprünglich war man der Meinung, Gegenübertragung, die muss unter Kontrolle sein, sonst explodiert alles. Und jetzt für Sie, was ist Übertragung und was ist die Gegenübertragung und warum Abstinenz? Ich sehe, er hängt schon in den Smartphones, das ist ein Publikum, wie ich es liebe. Eine kleine Datenübertragung, was sagt Wikipedia? Unbewusste Projektion von Erwartungen oder alten Gefühlen auf neue Bezugspersonen. Und die Gegenübertragung? Oh, das ist etwas länger, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber man kann sich ja ein bisschen was drunter vorstellen. Und das ist dann eben eine professionelle Beziehung, wenn jemand die Gegenübertragung spielt wie eine Klaviatur der eigenen Selbsterfahrung. Und dann die projektive Identifizierung. Die Übertragung abgespaltener Persönlichkeitsanteile auf eine andere Person projiziert. Das kann einem auch mal im Alltag begegnen. Und warum jetzt Abstinenz? In der Psychotherapie bezeichnet der Begriff eine Grundhaltung des Therapeuten, keine persönlichen Interessen zu verfolgen. Vom Therapeuten muss dieselbe Haltung erwartet werden, wie er sie von seinem Patienten erwartet, nämlich die einer therapeutischen Ich-Spaltung. Das heißt, dass sich das Ich in einen beobachtenden und einen erlebenden Teil spalten soll. Danke! 00606.3. Wie geht es Ihnen damit, dass Patienten über ihre Therapeuten dann auch so Witze machen? Ja, natürlich, das machen alle. Schimpft fürchterlich, weil der Therapeut dann der letzte Trottel ist oder was. Klar, das gehört dazu. Das kann eben leichter passieren durch die Abstinenz, weil wenn da so eine nette Frau ist, die eh immer so lieb ist und persönlich immer, wie kann man jemals böse auf die sein? Aber wenn man nicht weiß, wie die ist, dann kann man vielleicht negative Erinnerungen, Wiederholungen von früher, jetzt erleben in der Situation. Aber das kann man nur, wenn man die nicht genau kennt. Ja, da ist eine Frage aus dem Publikum. Mir hat mal einer gesagt, dass es darum geht, dass es hier, also in der Therapie, passiert und nicht draußen. Dass was passiert. Er hat gesagt, es geht darum, dass hier, also in der Therapie, die Dinge passieren, damit sie draußen nicht mehr passieren müssen. Dass mein neurotisches Beziehungsverhalten sich hier abspielt und ich in einer ausbalancierten Übertragung und Gegenübertragung mein neurotisches, narzisstisches, aversives und abhängig-regressives Beziehungsgewetze austrage anstatt draußen. Insofern geschützter Raum. Aha, verstehe. Das ist gut. Bisschen groß in der Ansage, aber ja, geschützter Raum. Und wie geht es Ihnen jetzt?
Wir beginnen das Interview. Sie bemerkt gleich zu Beginn, dass man mir Wien als Geburtsort nicht anhört. Ich sage, das wechselt. Eine Frage des Gegenübers, der Tagesverfassung und der akuten Situation. Später denke ich mir, Wien ist mein Charakter, so deeply, darling. Ich bin ein charmantes, an sich selbst zweifelndes Gefraßzackel, wie es im Buche steht. Aber das hört man mir nicht zwangsläufig an. Raffinierte Geschichte. Ich habe das Gefühl, es ist eine leichte Spannung zwischen uns. Meiner Meinung nach geht es darum, wer das Gespräch anführt. Sie fühlt sich nicht ganz wohl damit, dass ich Themen wechsle. Sie hat eine Vorstellung von dem Gespräch, was sie vermitteln will. Und ich suche die Oberflächen ab, anstatt mich von ihr in ihre Tiefen führen zu lassen.
Selbst in Kontakt sein, das ist für jeden wichtig. Für mich hat es sich halt total aktualisiert. Wenn du aus einer anderen Kultur, einem anderen Land, aus einer anderen Sprache kommst, dass du den Platz dann hier einnimmst. Und wie ist das mit der Sprache? Man beschreibt ja in einem anderen Kulturkreis und in einer anderen Sprache innere Vorgänge anders. Genau. Aber ich habe das immer wahnsinnig spannend empfunden. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier runtergefallen? Die Geschichte, die Sprache, Dialekt und so weiter. Aber ich war seit 86 nicht mehr mit einem Österreicher als Partner zusammen. Das Österreich lebe ich mit meinen Klienten aus. Aber das ist ihnen wichtig, dass sie nicht mit einem Österreicher zusammen sind. Hat sich so ergeben, ich brauch die nicht. Da ist was, das merke ich schon, so eine innere Abwehr gegen das Österreichische. Wow, jetzt sind Sie meine Therapeutin? Es ist mir schon vorher aufgefallen, wie Sie den Dialekt nachgemacht haben. Das ist Liebe, ich mag diesen Dialekt. Sie haben keinen Dialekt, Sie haben keine Wurzeln. Das stimmt nicht, ich habe ihn immer wieder, das wechselt. Wenn Sie reinkommen, ist es abgewaschen.
Sie beugt sich nach vorne und zeigt mit dem Finger auf mich. Ich empfinde sie als sehr scharf und aufgebracht. Erstaunlicherweise ist ihre Stimme auf den Aufnahmen total ruhig und bei weitem nicht so angriffig, wie ich es erinnere.
Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig toll, dass ich diese Distanz habe. Und viele, viele Klienten finden das auch toll. Die ersten 22, 23 Jahre meines Lebens waren woanders. Dass ich nicht in einer katholischen Umgebung aufgewachsen bin. Ich finde es sehr, sehr inspirierend, dass ich von ganz woanders komme, vom Meer, dass ich die Wellen da drin hören kann. Das relativiert sehr viel. Ich finde ja die ganze Selbstgeschichte irgendwie affig. Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstwert. Diese ganze Egozentrierung und dann die Selbstdarstellung, Selbstoptimierung am freien Markt von Job und Partnerschaft, Selbstfindung als Heilmittel, weil keine äußere Orientierung da ist, Selfies. Grundgütiger, das sind ein Haufen Sachen, da hätte man noch vor 10 Jahren gesagt, schwere narzisstische Störung. Naja, wenn du mir von deinen Gackerträumen erzählst, ist das ja auch nicht. Okay. Ist dir das unangenehm? Blöd. Das ist Freundschaft. Aber ich würde das ja jetzt nicht auf Facebook schreiben.
Aber Kunst daraus machen.
Ja, klar. Ich meine ja auch was anderes. Ich meine, die Selbstkontrolle wird einem als Narzissmus-Zuckerl verkauft. Selbstoptimierung und Anpassung. Du merkst die Angst, die dich regiert, nicht mal. Du glaubst, du willst einfach nur dabei sein und du darfst dir total tolle Klamotten kaufen, wenn du dafür den richtigen Körper trainiert hast. Mach den Job, weil sonst macht ihn jemand anderer. Hol raus, was geht, weil sonst holen es die anderen raus. Denk nach, was du sagst. Bleib cool. Sei authentisch und kümmere dich um dein Image. Digitale Selbstverwaltung. Du hast nichts zu verbergen. Das ist total praktisch, kostengünstig und autonom. Und im Supermarkt bist du als bewusster Konsument nicht nur für dein Wohlbefinden verantwortlich, sondern auch für die Produktionsbedingungen, die du mitkaufst. Und das ist dann die Demokratie des Kapitalismus. Abstimmen vorm Regal. Ich finde nämlich schon, da kann man was machen. Na, stimmt doch auch irgendwie. Ich meine, so eine Flugmango. Ja klar, du, ich esse auch nur Kraut, Rüben und Äpfel, logisch. Nur dient das in erster Linie meinem Gewissen, vielleicht auch meiner Gesundheit. Mit Politik hat das gar nichts zu tun. Das ist Verarsche für Konsumnarzisten. Ich mag das nicht, wenn du dich so aufregst. Ja, sorry, ich weiß, aber ich habe dich einfach nur gefragt, wie es dir jetzt mit deiner Therapie geht. Aber da weichst du aus, okay. Wenn du nicht drüber reden willst, in Ordnung. Aber komme dann nicht gleich wieder mit dem ganzen Gesellschaftszeug. Ja, es läuft eh ganz okay. Beziehungsweise ich kann es nicht einschätzen, deswegen rege ich mich wahrscheinlich so auf. Dazwischen habe ich das Gefühl, das treibt mich nur weiter rein. Was jetzt weiter rein? Na, in meinem Psycho, ich fühle mich noch fragiler, noch mehr mit mir selbst beschäftigt. Oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich dauerfragil. Ich kann es nicht einschätzen, ob das gut ist und man runter ins Tal muss. Wenn ich nur dran denke, fühle ich mich schon wieder. Verstehst du? Im Grunde will ich von meinem um sich selbst kreisenden Selbst befreit werden. Freiheit. Abstraktum vom Adjektiv frei. Etymologisch aus dem Indogermanischen das, was bei mir ist. Ich übersetze das mal weiter in die, die bei mir sind. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Man könnte auch sagen, abhängig von anderen. Also als freier Mensch abhängig davon, dass die anderen deine Freiheit zulassen und unterstützen. Heißt das, dass Sicherheit und Freiheit synonym sind? Ja, das ist im Grunde die derzeit drängendste Frage. Und wir werden das noch oft diskutieren müssen. Was ist Ihrer Meinung nach das Sicherste im Leben? Der Tod? Ja, genau. Sicherheit wird in erster Linie als Verdrängung und Abwehr des Todes verstanden. Wenn Sie aber den Tod als sicher zu erwartendes Ereignis in Ihr Leben integrieren, dann definieren Sie Sicherheit neu. Als etwas, was nicht in erster Linie der Ego-Absicherung dient, also Ihrem identifikatorischen Besitz, denn das Ego ist nicht abzusichern. Was Sie dann absichern, sind Ideen, Gedanken. Natürlich auch die eine oder andere Kulturleistung, Institutionen, Flüsse, Seen, ihre Kinder, ihre Eltern, Familie, Freunde, ihre Gegner und das Fremde. Alles Mögliche. Aber mit dem Bewusstsein, dass es über ihr Selbst, über ihr Ego hinausgeht. Dieser Sicherheitsbegriff integriert die individuelle Freiheit als etwas Schützenswertes und neue Impulse hervorbringendes. Das heißt, dass Sicherheit und Freiheit in einem fluiden, direkten Austausch stehen und kein Gegensatzpaar sind. Gesundheitspsychologe. 002-23.6. Was verstehen Sie unter der Selbstverantwortung der Klienten in der Therapie? Die Selbstverantwortung muss man auseinandernehmen, den Begriff. Selbstverantwortung ohne geht es natürlich nicht. Ich kann was Sozialarbeiterisches übernehmen, helfen, einen Antrag auszufüllen, mal was wegfaxen, ja, das ist schon okay. Aber man kann nicht irgendwelche Probleme, die die Lebenslage insgesamt betreffen, als Stellvertreter lösen. Insofern ist die Selbstverantwortung. Gleichzeitig ist es ein Systemfehler in diesen individualisierten Hilfsfeldern. Gesellschaftliche Problemlagen werden den Individuen überantwortet und unter dem Titel Selbstverantwortung den Klienten zugeschoben, die sie in der Form, in einer individualisierten Form nicht lösen können. Das versuche ich zu jonglieren, die gesellschaftlichen Strukturen zu benennen, dass man das klar macht, was jetzt wirklich auf Einzelebene veränderbar ist, wo dann aber Grenzen sind, die als Einzelperson nicht gelöst werden können, wo man andere Strategien finden müsste. 004-32-0. Das heißt, Sie sagen dann auch mal einem Klienten, das kannst du gar nicht lösen? Ja, ungefähr ja. Ungefähr ja, genau, wo man das sagen könnte, das ist eben so. Wo man Strukturen oder Mechanismen benennt, was weiß ich, Stigmatisierungsprozesse in der Gesellschaft und so weiter. Oder auch zerstörerische Einflüsse der Gesellschaft. Das ist ja oft so bei der ganzen Thematik, dass immer nur gesprochen wird, was die Drogen oder die Süchtigen für einen Schaden verursachen, Kosten und so weiter. Aber was gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse für einen Schaden bei den Individuen mit verursachen oder verursachen können, das wird nicht benannt in der Regel. Das ist halt das Wissen, das ich im Hintergrund mir bewusst halte, und mit der Haltung trete ich dann eigentlich den Leuten gegenüber. 006-12.5 und im konkreten Prozess mit Ihnen, wo ist da die Selbstverantwortung? Die Selbstverantwortung ist insofern da, dass ich keine Ziele vorgebe, sondern die Klienten selber die Themen einbringen müssen. Also es gibt Klienten, wo ich weiß, welche Themen, wo ich spüre, eigentlich sollte das Thema bearbeitet werden, aber wenn die Person das noch nicht will, dann geht es auch nicht. Das ist halt ihre Verantwortung im positiven wie im negativen Sinne. Ich kann dann immer wieder einladen oder in Erinnerung rufen oder diese Rückmeldung geben, aber den Schritt muss dann die Person gehen. Ich kann auch sagen, ich habe das Gefühl, das dreht sich im Kreis, an der Situation müsste man was ändern. Und ob die Person das dann macht oder nicht, ist dann ihre Sache. 007-07.9. Ist das manchmal frustrierend? Nein, manchmal vielleicht ein bisschen, wo man sich schon manchmal kurz denkt, schon wieder das gleiche Thema, schon wieder in der Schleife. Aber ich sehe prinzipiell, auch wenn es Schleifenbewegungen sind, sehe ich trotzdem Schleifenbewegungen als Schleifenbewegungen, die sich schon weiter bewegen auf einem Kontinuum und nicht an der Stelle bleiben. Man wiederholt und wiederholt, aber man bewegt sich trotzdem. 037-58.8. Und wie sehen Sie die Selbstverantwortung der Patienten, Klienten in der Therapie? Ich bin jemand, der die hochhält. 038-10.8. Und was bedeutet das? Naja, im Endeffekt, ich bin schon ein Anhänger von der Theorie. In der TFP ist es so, dass die Patientinnen eine große Selbstverantwortung haben, trotz einer schweren Erkrankung, und dass die sozusagen, ja, zum Beispiel im Auftreten von Suizidgedanken einfach in eine Notfallsambulanz fahren müssen und sich um das kümmern müssen. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass jeder die Verantwortung über sich selbst übernimmt. Der Therapeut ist ein Unterstützer und Entwickler, der der Patientin, dem Patienten hilft, gewisse Konstellationen und so weiter besser zu verstehen. Und da ist eine Frage aus dem Publikum. Ich will eigentlich erzählen, ich habe heute eine Selbstmörderin gelöscht.
aus dem Handyspeicher. Ich habe sie so vor 2 oder 3 Jahren kennengelernt. Sie wollte, dass ich sie mal anrufe. Habe ich nicht gemacht. Sie hat aber auch nicht angerufen. Ich hatte auch das Gefühl, die braucht was. Die will was. Menschen, die was brauchen, finde ich meistens nicht so anziehend. Man könnte sogar sagen, bedürftigen Menschen gegenüber habe ich eine reflexhafte Abwehr. Ich weiß nicht, früher dachte ich, das ist so ein Selbstschutz, sowas ganz tief drin. Ich verschenke auch nie Geld. Aber ich bin kein Rassist. Rassismus finde ich dumm. Du bist wahrscheinlich sehr stolz, ein paar ausländische Freunde zu haben. Ja, das stimmt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder habe ich eine totale Empathiestörung oder ich bin jemand als schlechter Selbstversorger. Bin ich nämlich. Von daher ist das ja vielleicht auch ein Zeichen, dass ich meine eigene Bedürftigkeit und die der anderen nicht aushalte, also abwehre. Möglich. Auf jeden Fall bist du deshalb hier, um das mit uns zu teilen, damit das Verständnis von uns dein Selbstverständnis stärkt. Ja, danke. Also ich habe sie nie angerufen. Vor einem halben Jahr habe ich erfahren, dass sie sich umgebracht hat. Und jetzt habe ich die Nummer gesehen und mich gefragt, wer ist das eigentlich? Und dann ist es mir eingefallen, also habe ich sie gelöscht. Ich kannte sie ja im Grunde nicht. Von daher schwingt eigentlich wenig nach, aber trotzdem ist es unangenehm, sie dann so aus dem Speicher zu löschen, so abgehackt. Ein kurzes, bündiges Datenbegräbnis. Aber vielleicht ist das ja auch so, dass ich mir vorstelle, wie man dann meine Nummer löscht. Ja, danke. Das war mutig. Danke dir. Vielleicht ein kleiner Applaus. Entscheidend ist, dass man einsieht, dass es keine stringenten Entwicklungen sind. Mehr so ein Gezerre. Mal in die eine Richtung, mal in die andere. Aber natürlich sind da Entwicklungen und natürlich sind die stringent. Bist du blöd? Allein die ganze Technik, Computerzeitalter. Ja, klar. Technisch, Mobilität, Kommunikation, Medizin, bla bla bla. Aber das große Ganze bleibt sich irgendwie gleich. Die Menschen sind grausam, bösartig, empathielos und dann wieder denkend und ausgleichend, aber irgendwie, die Menschheit entwickelt sich. Der Mensch will sich entwickeln und der Holocaust, die Shoah, die industrialisierte Vernichtung, Beraubung und Enteignung, boah. Und du meinst nicht, dass das ein Höhepunkt an Grausamkeit und Wahnsinn war und dass danach... Natürlich, ich meine, ich hoffe, das war der Höhepunkt. Auf der anderen Seite, die Sachen, die jetzt so passieren, das geht so alles eins ins andere, abgestumpfter Wahnsinn. Noch ist es in Zahlen nicht zu vergleichen, aber es geht ja auch nicht nur um Zahlen, es geht um die Formen der Grausamkeit, der Vernichtung und Ausbeutung. Aber ich frage mich 2 Dinge. Das eine ist die Relation und ich habe zum Beispiel mal eine Dokumentation über die Kreuzzüge gesehen. Eine sehr gute, ist länger her. Weiß ich alles nicht mehr so genau, war auf jeden Fall hochinteressant und sehr erhellend. Und einer der befragten Historiker sprach über einen als extrem brutal geltenden Herrscher, Fürsten, Typen, was auch immer. Moslem oder Christ? Das interessiert dich, klar.
Ich bin mir sehr sicher, es war ein Christ. Also extrem brutal, so Zunge rausschneiden, lebendig fehlen, ausbluten, ein paar hundert Menschen nebeneinander und ich weiß nicht was. Das Interessante war aber, dass der Historiker meinte, man muss diese Taten in Relation der Zeit sehen. Also Zunge rausschneiden war gewissermaßen normal. Fehlen, vierteilen, hängen, verbrennen, alles Mögliche. Aber der Typ war schon bekannt für seine Brutalität, weil er alles gleichzeitig gemacht hat. Aber man kann die Brutalität nicht aus heutiger Sicht beurteilen. Na siehst, das ist eine Entwicklung. Ja, Entwicklung ist ja aber per se keine Verbesserung. Es ist kulminiert von wegen Entwicklung, wie sich Industrialisierung und Herrenmenschentum vereinigen. Was glaubst du, wie super zivilisiert und entwickelt sich die Nazis vorgekommen sind? Blutfrei, verwaltet und registriert, effizient. Aber was ich eigentlich rauslege, gewissermaßen gleichzeitig entwickelt sich die Psychologie, die Soziologie, mit dem Wunsch, die Masse als auch das Individuum zu verstehen. Eigentlich ein bisschen so jetzt freie Meinungsäußerung, Demokratie, interessant, aber wer ist das, dieses Volk? Wer ist dieser neue säkularisierte Mensch? Was sind die Bedürfnisse? Dann kommen die Nazis und es ist mal wieder Schluss mit Nachdenken. Und dann aber, danach, nach dem Wahnsinn, und das ist das Faszinierende an der Geschichte, von wegen Entwicklung wird das erste Mal über Vergangenheitsbewältigung und Wiedergutmachung am Einzelnen gesprochen und was es mit dem Nachkommen macht, wie die Vererbungen funktionieren. Das ist eine Entwicklung. Aber weder hat es überall, das hat nicht mal hier überall stattgefunden, noch. Und zum anderen brutale und sadistische, die Herrenmenschen, Vernichtung, Ausbeutung, ist doch alles da, nur anders. Wie spät ist es überhaupt? Oh Scheiß, es ist 3:30. Ich muss nach Haus. Wir haben morgen Paartherapie, da kann ich nicht wieder so angesoffen daherkommen. Und wie läuft? Puh, du, keine Ahnung. Ich bin unkonzentriert. Meine Aufmerksamkeit springt von einem zum anderen. Ich bin nirgends wirklich. Nach 2 Minuten schaue ich wieder auf die Uhr. Ich bin oftmals ganz erstaunt, weil es für mich ein langer und intensiver Gedankengang war. Aber dann waren es nur 2 Minuten. Eine Zeitspanne, in der quasi nichts passiert. Es kann alles passieren in 2 Minuten. Manchmal frage ich mich, ob Zeit in dem Sinn realistisch ist. Es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit und wenn es berechtigt ist, eine Situation unterschiedlich wahrzunehmen, warum kann das nicht auch für Zeit gelten? Was mich auch stört an der Zeit, ist die Chronologie, so wie jetzt. Ich kann hier nur chronologisch erzählen, aber alles passiert gleichzeitig. In meinem Kopf passieren noch 100 Dinge. Um mich herum, in allen Köpfen, Bäuchen, die Genitalien pumpen Blut, die Motoren verbrennen, die Geschwindigkeit. Aber die Gleichzeitigkeit wird nicht dargestellt. Du kannst Gleichzeitigkeit nicht erzählen, indem du die Bildrate erhöhst. Mit erhöhter Bildrate erzählst du die Überforderung, aber Gleichzeitigkeit ist eigentlich Unendlichkeit, ein Ozean, jenseits der Chronologie. Aber du musst eines nach dem anderen tun. Und du kannst sagen, ich habe alles richtig gemacht, wenn du alles zur richtigen Zeit gemacht hast. Das ist eine Behauptung von Realität. Eine Einigung auf Parameter, um sozial leben zu können. Zuerst die Zeit, dann das Geld. Die Rahmenbedingungen einer Therapie sind Raum, Zeit und Geld. Eine professionelle Beziehung. Geld ist Wert, Tauschwert, Übersetzung, Wertschätzung.
Der Raum ist real und eine Metapher. Der Raum wird ausgeblendet. Der Raum ist da. Der Raum ist Verankerung, wird erinnert. Das ganze Bücherregal könnte von der Wand kommen und dann liege ich da drunter. Ich höre die Nachbarn, aber ich blende sie aus. Ich konzentriere mich auf mich und mein Gegenüber. Ich höre mich, ich fühle mich, ich höre zu, ich wehre ab, überlege, überwinde und lasse zu. Das Setting wird eingehalten. Kein unbewusstes Bedürfnis bei den Therapeutinnen. Konzentration. Ich, true or false, und meine Therapie. Naja, okay, das ist an und für sich eh klar, die Therapie mache ja ich. Irgendwie ja.
Beide lachen weiter. Beide bringen das Lachen mit einem Seufzen zu Ende.
Ich, True or False und meine Therapie von Susanne Schuder und Peter Szeli. Das eben gehörte Radiostück ist der erste Teil des gleichnamigen Projektes, das auf der Website ich, True or False und meine Therapie.net auch mit visuellen Medien fortgesetzt wird. Wir feiern Geburtstag, und zwar den Geburtstag der Kunst. Am Freitag, den 17. Jänner, schließt sich das Kunstradio gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern den weltweiten Arts Birthday-Feierlichkeiten an. Auf unserer Website
kunstradio.at
können Geschenke für die Kunst hinterlegt werden. Wir feiern den Arts Birthday diesmal im Radiokulturhaus in Wien mit Konzerten und Performances von Jeff Collar, Stefanie Sargnagel, Wiener Kleinkunstbrett, Jung an Tagen und Zentralheizung of Death des Todes. Auch Maja Osojnik wird auftreten. Hier ist sie zu hören mit ihrer Gruppe Rdeče Raketa und der neuen CD Wir werden.
Wir werden dastehen, ekstatisch, im stumpfen Zustand, erstarrt. Wir werden dastehen, erstickend an eigenen durchsichtigen Worten. Wir werden die Nacht schlucken, den Schatten abgeben, und werde nie beim Weinen erwischt. Wir werden die leeren Räume mit Bedauern füllen, die Einsamkeit ausbluten und werden von den leisen Absichten gestillt. Wir werden schlafen, das Dasein und Wegsein auflösen, die Ahnung warten lassen und werden vom fallenden Schnee gedampft. Wir werden andere Menschen.
Thank you.
Arts Birthday 2014. Am 17. Jänner on-site im Radiokulturhaus bei freiem Eintritt, on-air ab 23 Uhr und online auf artsbirthday.net und kunstradio.at. Präsentation Anna Socek, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Technik Martin Leitner, Kunstradio, Radiokunst.